müssen die Schule und auch die Ausbildung der Lehrkräfte mehr auf die Kinder ausrichten, die da sind. Und nicht auf ein theoretisches Kind aus den 70er Jahren, das es gar nicht mehr gibt.
Wieso wehrt man sich offensichtlich, ich sage jetzt einmal offensichtlich, mit Händen und Füßen gegen eine Bildungsreform, gegen eine ordentliche? Hallo zu unserer neuen Ausgabe unseres Videopodcasts What's Next? Es ist der Videopodcast des Next Incubators. Der Next Incubator ist der Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Mein Name ist Christa Kleubhofer-Krampel. In unserem Podcast geht es um 11 Ideen. 11 Ideen, warum es sich lohnt, für eine bessere Welt zu kämpfen. Ich spreche mit 11 Menschen, die sich dafür einsetzen, weil hinter jeder Idee stehen natürlich Menschen, die diese Ideen auch umsetzen. Mein Gast heute, Severin Brozek, von der NGO Teach for Austria. Wir reden heute über Bildung ohne Privilegien, Bildung, die für jeden möglich sein soll, Bildung, die für jeden zugänglich sein soll, und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich mich auch.
Hallo, ich sitze da mit Severin Brozek. Ich hoffe, ihr habt das jetzt ganz richtig ausgesprochen. Perfekt. Wir haben vorher gerade kurz drüber gesprochen, wie man das auch richtig ausspricht. Severin, du bist Geschäftsführer einer NGO, nämlich der NGO Teach for Austria. Teach for Austria, was ist Teach for Austria? Über das sprechen wir gleich, aber ich habe Fragen. Die wichtigste oder die Frage, die mir eigentlich direkt auf der Zunge brennt, ist, immer deinen Lebenslauf angeschaut, 19 Jahre Deutsche Bank. Deutsche Bank, für mich Wahnsinn, Bank. Und jetzt eine NGO. Warum? Was ist passiert?
Ein harter Einstieg. ich glaube, nach 19 Jahren Privatwirtschaft, glaube ich, ist schon ein Punkt, wo man sich auch überlegt, was man noch so in seinem Leben noch so bewirken möchte. Und so war es auch bei mir. Ich habe das Thema Bildung, Kinder, Jugendliche schon sehr früh gehabt. Ich war lange Kindergruppenleiter in meiner Studienschulzeit, habe auch im Sport Basketballtrainer für Kinder und habe das Thema Kinder, Jugendliche immer stark mitgehabt. Okay. Und ich habe dann irgendwann gedacht, wenn man sich jetzt die Bildungssituation auch in Österreich anschaut, da gibt es doch einiges, was man ein bisschen anders, besser machen könnte. Und wenn man dort seine Energie reinlegen kann und dort was machen kann und die Chance hat sich geboten, dann wollte ich das nicht verstreichen lassen. Und so war es dann vor einem guten Jahr, wo ich dann diese Teach for Austria, das ich schon lange verfolgt habe auch, die Chance hatte, dort Geschäftsführer zu werden, und dann habe ich das ergriffen.
Kannst du mal ein bisschen erzählen, unseren ZuhörerInnen und auch Zuseherinnen, wir sind ja Videopodcast, was Teach for Austria eigentlich ist, was ihr so macht?
Stell dir vor, du hast irgendwas studiert, was nicht Lehramt ist, und entscheidest sich dann...
So wie ich Kunstgeschichte zum Beispiel.
Zum Beispiel, oder so wie ich Politik, Wissenschaft, Philosophie. Dann entscheidest du dich, ich glaube, dass ich für 2 Jahre einerseits mich selbst weiterentwickeln möchte in meinen Leadership Fähigkeiten und andererseits hunderten Kindern und Jugendlichen dabei helfen möchte, auf ihrem Lebensweg sie zu begleiten, dann kannst du zu Teach for Austria kommen, machst für 2 Jahre ein Programm, wo du in der Schule oder im Kindergarten bist und dort aktiv Kinder auf ihren Lebenswegen begleitest, als Lehrkraft oder als Fachkraft in der Elementarpädagogik, und für diese 2 Jahre schmeißt alles rein, dass du Kindern, die vielleicht nicht so den guten Start in ihrer Bildungskarriere hatten, die vielleicht nicht so viel Unterstützung zu Hause hatten, deren Eltern vielleicht nicht so viel Bildung oder Geld hatten, dass sie das österreichische System gut navigieren können, denen hilfst du dann auf ihrem Weg. Das ist Teach for Austria.
Wie stellen wir das vor? Ihr scoutet oder Leute kommen und bewerben sie bei euch und sagen, das taugt mir, das Konzept, ich würde da gern mitarbeiten, die stellen sich vor, da gibt es dann wahrscheinlich irgendeinen Bewerbungsprozess, genau. Das wird da durchlaufen und ihr entscheidet, passt, also das können wir uns vorstellen, und die werden dann in Schulen geschickt zum Beispiel, genau. Und begleiten dann eine Klasse oder bestimmte Kinder?
Nein, es ist wirklich wie eine Lehrkraft, also wie der Prozess ungefähr geht, ist so, wir bekommen jedes Jahr zwischen 500 und 1000 Bewerbungen. Die kriegen wir aber nicht so, weil die Leute auf einmal auf uns kommen, sondern auch, weil wir das auch bewerben auf den Universitäten, auch im Social-Media-Bereich. Könnt ihr mal schauen, ja, Insta oder auf Facebook oder TikTok und so weiter, kann man sehen, was machen wir eigentlich. Wenn dich das dann interessiert, kannst du dich bewerben. Du kannst dich bewerben.
Ja, mit Kunstgeschichte?
Absolut.
Judaistik hätte ich auch studiert. Gibt es einen Bedarf?
Wir müssten dann sehen, welches Fach du unterrichten würdest. Okay. Aber da findet sich auf jeden Fall was. Ja. Und wenn du dich dann beworben hast, dann durchläufst du einen doch recht anspruchsvollen Prozess, weil wir halt glauben, dass die Lehrkraft für viele der Kinder wirklich, wirklich wichtig ist. Das heißt, wir sollten wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wen wir eine Lehrkraft werden lassen. Ich weiß schon, es gibt einen Lehrerinnenmangel in Österreich, aber wir sollten wirklich trotzdem sehr auswählen. Wir haben gerade vorher über die Kinder kurz geredet. Du wirst doch sicher wollen, dass dein Sohn eine gute Lehrkraft hat.
Ja.
Das ist wirklich wichtig für jedes Kind und vor allem für die Kinder, wo die Eltern nicht so viel unterstützen können, aus welchen Gründen auch immer. Da braucht die Lehrkraft noch viel mehr, die ihnen ein bisschen auch unterstützt dabei, ihren Weg zu finden. Also, wir wählen aus, recht strikt, Assessment Center, ganz klassisch. Ja. Und wenn dann all die Kriterien, die wir halt glauben, erfüllt sein müssen, dann auch erfüllt sind, dann gehst du in ein Ausbildungsprogramm von 3 Monaten und dann in die Klasse. Und dort wirst du eine ganz normale Lehrkraft, übernimmst Fächer, je nachdem, was du studiert hast, was halt halbwegs dazu passt. Und wirst, und das ist für mich total wichtig, wie im Sport, du hast dann einen Personal Trainer sozusagen, ja, der auch wirklich mit dir manchmal in die Klasse geht, schaut, wie machst du das dort.
Also wie so ein Buddy-System.
Nein, es ist wirklich wie ein Trainer. Ja. Wenn du sagst, Fitnesscenter, ja, der steht dann noch neben dir und sagt, schau, das Gewicht ein bisschen anders halten und jetzt machen wir mal das. Und die wirklich dich unterstützt in der Klasse und hier also jetzt einmal vorbeischaut, dir nachher Feedback gibt und dich sozusagen trainiert.
Aber diese Leute sind ja zum Beispiel in Didaktik und Pädagogik nicht ausgebildet. Die haben ja nicht Lehramt studiert.
Korrekt, aber nach den 3 Monaten haben sie sehr viel von dem versucht auch zu lernen. Und es gibt Untersuchungen, zum Beispiel von der Universität, die uns beforscht haben, die sagen, nach einem Jahr haben sie üblicherweise dann sehr, sehr viel von dem oder sogar alles aufgeholt zu einer durchschnittlichen ersten anderen neuen Lehrkraft, weil ja die von der PH kommenden Lehrkräfte ja auch am Anfang natürlich sich mal an die Situation in der Schule gewöhnen müssen. Der Unterschied ist, bei uns ist der Fokus besonders darauf, dass sie nachher nur in Schulen gehen, die sozioökonomisch höher belastet sind. Also wir sind nur in Pflichtschulen, ja, also in Mittelschulen und polytechnischen Schulen und nur in Schulen, wo das Umfeld halt so ist, dass viele der Kinder Eltern haben, deren Bildung oder Einkommen eher gering ist. Weil die zu uns kommen, die wollen eben wirklich gerade in dem Bereich wirken. Das ist sozusagen das, was sie verbindet und wir bilden sie auch ganz konkret auf diese Themen aus. Was ist mit, dass die Kinder halt sehr, sehr oft nicht Deutsch als Erstsprache haben, dass viele von den Kindern eben von den Eltern nicht so gut bei der Hausübung unterstützt werden können, weil die Eltern vielleicht diesen Inhalt selbst nicht gelernt haben. Diese Themen und man muss ja mal schauen.
Finanziell schwächer sind, absolut.
Ja. Und man muss ja mal sehen, halt, das Schulsystem in Österreich ist halt ein bisschen auf so Mittelschichtkindern ausgerichtet, aber in vielen Schulen ist es nicht der Fall. Und wir müssen die Schule und auch die Ausbildung der Lehrkräfte mehr auf die Kinder ausrichten, die da sind und nicht auf ein theoretisches Kind aus den 70er Jahren, das es gar nicht mehr gibt.
Wir haben ja vorher, du hast eh schon vorher gesagt, wir haben vorher über die Kinder schon gesprochen. Ich habe selber einen Sohn, einen 7-jährigen Sohn, der jetzt in die 1. Klasse geht. Und dieser Prozess, die richtige Schule zu finden, das war ja durchaus auch für uns ein sehr intensiver. Und mir war gar nicht so bewusst davor, wie schwierig das ist und wie viele Schulen es gibt, die noch immer ganz gleich unterrichten, wie damals, als ich in der Schule war. Und das ist fast 40 Jahre her.
Vor 5 Jahren wahrscheinlich.
Ja, genau, danke. Danke. Sehr charmant. Fast 40 Jahre her. Und wir haben jetzt eine Schule gefunden, die ist super. Das ist die unterrichtet nach einem reformpädagogischen Ansatz und wir sind super happy. Ich frage mich nur, warum ist das die Ausnahme? Warum ist das nicht die Regel? Und wieso ist in einem Land wie Österreich, das ja eins der wohlhabendsten Länder ist, weltweit, warum ist das Bildungsthema in Österreich so ein Riesenthema? Wieso wehrt man sich offensichtlich, ich sage jetzt einmal offensichtlich, mit Händen und Füßen gegen eine Bildungsreform, gegen eine ordentliche? Ja, wieso braucht es Teach for Austria zum Beispiel?
Ja, das sind viele Fragen.
Stimmt.
Ich suche mal ein paar aus. Ich glaube, erstens gibt es in Österreich Bildungsungerechtigkeit. Was heißt das überhaupt? Ja? Es ist in Österreich so, und das ist in Österreich viel mehr so als in anderen Ländern, dass wenn die Eltern höhere Bildung haben, wenn die Eltern mehr Geld haben, dass die Kinder einen höheren Schulabschluss abschließen. Und da gibt es zwei Gründe. Der eine ist der simple Grund. Wenn die Eltern höhere Bildung haben, mehr finanzielle Mittel haben, können sie die Kinder mehr fördern. Und deswegen sind die Kinder in der Schule ein bisschen besser und deswegen kriegen die Kinder in der Schule einen besseren Abschluss. Diesen Effekt, wie kann man den ändern? Natürlich kann man in den Kindergärten, in der Elementarpädagogik ansetzen, hier mehr Mittel investieren und hier sich besonders auf die sozioökonomisch schwächeren Familien konzentrieren.
Diesen Dazu Effekt, müssen wir aber mal genügend Personal haben oder die Mittel zur Verfügung stellen.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Ja. Hier wird schon einiges gemacht. Es ist ja nicht so, dass da ganz untätig, die Politik ganz untätig ist. Allerdings ist hier noch mehr nötig und es gibt ja momentan ganz viele Proteste von Elementarpädagogen und Pädagoginnen. Und hier etwas mehr zu tun würde, die Langfristprognose für diese Kinder, da gibt es diesen Heckman-Curve, also je früher man eingreift ins System, desto besser, bis zu pränatale Unterstützungsangebote für Eltern und so weiter. Das ist der eine Schritt. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Effekt und das ist das, wo wir ansetzen. Stell dir vor, dein Sohn ist dann 3 Jahre älter, in 3 Jahren ist er 10 und hat, sagen wir mal, in Mathematik und Deutsch durchschnittliche Leistungen. Ja, gibt es so. Kannst du, diese IQM-Test wird noch kommen in der Vorschule.
Ja, keine Ahnung.
Und, da hat er 550 Punkte, österreichischer Durchschnitt, ganz genau. Sagen wir mal, du hast eine Pflichtschule abgeschlossen, ja, hast die polytechnische Schule gemacht und danach sofort zu arbeiten begonnen und arbeitest jetzt als, ja, ich nehme jetzt ein Klischee vielleicht, aber als Reinigungskraft oder in einem Supermarkt im Regal einschlichten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Sohn mit seinen durchschnittlichen Leistungen in eine AHS geht, 20%. Also wenn du 5 Kinder hast, geht eines von denen dann in die AHS und die anderen 4 nicht. Wenn du aber Akademikerin bist, Kunstgeschichte und Juristik studiert hast und dann dein Sohn diese Leistung erbringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in die AHS geht, zwischen 60% und 65%. 3-mal so hoch. Und das hat nichts damit zu tun, wie gescheit oder eifrig oder was auch immer dein Sohn ist, sondern nur damit, wer du bist und wie viel Geld du hast. Und das ist der sekundäre Bildungseffekt. Und das ist das, wo wir sagen, das ist ein bisschen unfair. Mhm. Und es ist auch als Gesellschaft ziemlich, aus meiner Sicht, blöd. Mhm. Weil wir verlieren massiv viele Kinder, die eigentlich eine höhere Bildungschance haben sollten und sie nur nicht haben, weil die Eltern ihre Familien, ihr Umfeld halt nicht so viel Geld hat oder nicht selbst die hohe Bildung erreicht hat. Und wir verlieren als Gesellschaft dadurch ein Wahnsinnspotenzial an Leuten. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder in eine AHS gehen soll, überhaupt nicht, sondern es geht ja nicht darum, dass jeder studieren soll. Aber wir wollen nicht entscheiden, wer studiert, darüber, wie viel Geld die Eltern haben. Weil das ist einfach auch ein Verlust, jetzt bin ich als Politikwissenschaftler, ja, ein Verlust für unsere Gesellschaft, den wir, glaube ich, so nicht akzeptieren sollten. Und deswegen braucht es uns, glauben wir, es braucht uns, weil wir sagen, auf diese Kinder, auf diese Jugendlichen, da müssen wir uns echt mehr konzentrieren.
Sag, was glaubst du, hätte es gesellschaftlich für Auswirkungen, wenn dieser Bildungsnachteil nicht da wäre? Jetzt im Hinblick auf, ich meine, wir sind krisengebeutelt gerade aktuell und die größte Krise, von der reden wir aktuell gerade gar nicht so viel, wie wir reden müssten, nämlich die Klimakrise. Wie würden wir das beeinflussen können, wenn wir da in der Bildung einfach Gerechtigkeit schaffen würden? Hätte das eine Auswirkung drauf?
Ich glaube schon. Also es gibt ja von den SDGs, diese SDG 4 hat die Bildung im Fokus, genau. Dann gibt es 4.7, das ist dann die Frage, wie sehr erziehen wir, also wie sehr haben wir den Fokus in der Bildung auf die SDGs. Ja. Ja? Und da geht es ja nicht nur um Sustainability oder Climate Change, da geht es ja dann auch um andere Fragen des World Citizenship, also Weltbürgertums. Und ich glaube, dort vor allem setzen wir an. Weil wenn du jetzt anschaust, in vielen der Schulen, wo wir aktiv sind, ist die Ressourcennutzung, CO2-Fußabdruck und so weiter, viel geringer als in Schulen, wo eher reichere Familien ihre Kinder hingeben, einfach aufgrund Urlaubsreisen, Auto und so weiter. Auch einkaufen und so, all diese Dinge. Und ihr habt ja einen Podcast auch zum fairen Gewand. Und all diese Fragen sind Ressourcen verwendet. Trotzdem, oder glaube ich, es ist extrem wichtig, dass wir auch alle Teile der Bevölkerung in diese Diskussion, in den Diskurs einbinden. Und zwar auf eine faire Art und Weise, weil erstens, wir gehen alle wählen, wenn wir, also soweit es möglich ist. Und es ist auch so derzeit so, dass gerade in Menschen mit geringerem Bildungsabschluss haben eine viel geringere Wahlbeteiligung. Aber gerade die werden vom Klimawandel oft schneller betroffen, weil sie sich schlechter schützen können.
Ja.
Und gerade die müssen wir genauso mitnehmen, weil sie gehen auch wählen. Sie sind auch Konsumentinnen, die Sachen einkaufen und hier Konsumentscheidungen treffen können. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle Teile der Bevölkerung zeigen, wie sie mitwirken können. Mhm. Weil sonst kommen wir zu Politikverdrossenheit, zu extremen Einstellungen, weil man sich denkt, es ist eh wurscht und die paar Großkopferten machen sich eh untereinander aus. Oder zu verschwörungstheoretischen Ansätzen, wo man sich denkt, es ist irgendwas ganz Kompliziertes und ich habe es jetzt gerade verstanden und es ist super kompliziert und eigentlich sind es irgendwelche Reptilienmenschen. Ja? Ja. Und ich glaube, da müssen wir sehr früh ansetzen. Einerseits durch Bildung, also im klassischen Sinne, wir geben allen Wissen, aber auch im Sinne von Erfahrung, von partizipativen Verhalten, von Schulen, die die Kinder nicht nur als ihr sitzt jetzt da alle und ich erzähle euch, wie die Welt funktioniert, sondern die wirklich sagen, wir sind in einem Austausch und versuchen gemeinsam die Welt besser zu verstehen und wir lassen euch Schülerinnen und Schüler mitwirken. Wir zum Beispiel, die Trostree, wir haben auch einen Schüler- und Schülerinnenbeirat, die uns beraten und uns Feedback geben oder uns helfen damit, dass wir besser werden. Und genauso gibt es ein bisschen mit den Schülerinnenvertretungen, aber das muss man noch mehr ausbauen in allen Schulen und auch vor allem in den Schulen, wo wir aktiv sind. Und das versuchen wir auch.
Das klingt super. Feedback?
Ich hoffe, es ist auch so gut. Ja.
Feedback? Wie ist das Feedback von den Schülern und Schülerinnen?
Ich glaube, dass sie wir nennen das Fellows, also die Lehrkräfte, die durch unsere Ausbildung kommen, durchaus sehr schätzen. Es gibt auch ganz viele andere tolle, engagierte Lehrkräfte. Mhm. Die Fellows sind halt auch welche, die versuchen besonders in einem neuen, du hast vorher Pädagogik angesprochen, ein bisschen neueren Methoden zu unterrichten, die versuchen mit den Kindern in den Austausch zu gehen, sich von dem Glauben, ich kann dir was beibringen, ein bisschen zu lösen und mehr darauf zu schauen, wie können wir gemeinsam etwas erlernen. Und ich stelle dir Ressourcen zur Verfügung, ich stelle dir Möglichkeiten zur Verfügung, ich habe Material, ich habe manchmal Expertenwissen, aber wir machen das nach deinen Vorstellungen auch ein bisschen, dass wir das gemeinsam machen. Das klingt jetzt super soft und fluffy. Ja? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das immer so leicht funktioniert. Und es ist auch zum Beispiel in der Schule sehr, sehr wichtig, dass man eben die Regeln hat, dass man gemeinsam sich wirklich aufs Lernen fokussiert. Weil gerade die Kids in den Schulen, die haben viel zum Aufholen. Und wenn wir jetzt dann nur dort einfach nur total wild sind und immer 20 Minuten brauchen, bis wir einfach zum Arbeiten anfangen können, dann verlieren gerade die Kids am allermeisten. Weil nämlich die Zeit eigentlich nicht haben. Die brauchen Schnelligkeit. Ja? Aber das geht auch gemeinschaftlich. Und die Schülerinnenbeirat bei uns zum Beispiel hat das als einen der wichtigen Punkte herausgearbeitet, dass es mit den Fellows und mit vielen anderen Lehrkräften auch Spaß macht zu lernen. Dass man sich dann wirklich freut darauf und auch sieht, das bringt mir was.
Das klingt super. Lernen. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die wir auch zu Hause erleben mit unserem Sohn, ist, den Kindern die Freude am Lernen nicht wegzunehmen, nicht zu verlernen. Das ist was im Bildungssystem ganz oft einfach auch passiert. Ja. Wenn man das schafft, das beizubehalten, glaube ich, dann ist viel gewonnen.
Man schafft es nicht immer, ja, aber es ist absolut das Ziel, dass wir hier auch zeigen, eben, ja, was ist der Vorteil, was kannst du dir da rausholen, dass man es eben konkret auch irgendwie macht. Ja. Und hier diesen Kindern und Jugendlichen dann auch ihre Möglichkeiten, ihre Optionen, die sich dadurch eröffnen, ein bisschen aufzeigt, den weiterführenden Bildungsweg, zukünftige Arbeitsmöglichkeiten. Weil wenn es jetzt, ja, sagen wir mal, in deinem verwandten Bekanntenkreis ganz viele, sehr, sehr wenige Berufsgruppen nur hast und dann hast halt noch sowas wie Sportler, Influencer und ähnliche Dinge, die du halt medial mitkriegst. Aber wer weiß schon, was genau eine Mechatronikerin macht, was
du
genau.
Du bist halt dann sehr eingeschränkt.
Du hast halt dann weniger
Weltbild
Möglichkeiten.
Ist sehr klein.
Und die Fellows, die durch uns kommen, die haben ja schon davor was anderes studiert, haben vielleicht auch oft eine andere Arbeitserfahrung schon ein paar Jahre gemacht. Und sie können halt in die Schule, ins System Schule, auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel als Impuls mit hineinbringen.
Abschließend würde ich die Folgen fragen, weil in unserem Podcast, in unserer Podcast-Reihe geht es ja um in Summe 11 Ideen, warum es sich lohnt, für diese Welt, für eine nachhaltigere Welt einfach auch zu kämpfen, sich dafür einzusetzen. Kannst du uns, mir, als Nicht-Pädagogin, als jemand, der, wie schon ein paar Mal gesagt hat, Kunstgeschichte und Judaistik studiert hat, 3 Tipps geben, was ich konkret auch tun kann, um eben genau diesen Kindern und Jugendlichen trotzdem auch, um trotzdem dort auch zu unterstützen. Was kann mein konkreter Beitrag sein? Gib mir 3 Ideen, 3
also
Tipps.
Die erste, die einfachste Idee ist, du bewirbst dich bei uns als Fellow. Das ist möglich. Wir sind derzeit nicht in der Steiermark aktiv, haben uns das aber immer wieder schon mal angeschaut und vielleicht kommt es einmal dazu. Wenn nicht, ist es ja auch möglich, über andere Wege selbst Lehrkraft zu werden. Und ich glaube, es ist ein schöner Beruf, der sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, der auch manchmal schwierig und auch frustrierend sein kann, aber der dir wirklich ermöglicht, viel selbst zu bewirken. Ich hoffe, wir können bei euch beim Podcast unten unseren Link irgendwo reinschreiben. Teach4Austria.at, da kann man sich bewerben. Das Zweite, glaube ich, ist gerade in diesem Bereich, wenn ich jetzt Entscheidungsträgerin irgendwo bin, wo ich über Aufnahmen, Lehrlinge, Fortkommen von Mitarbeiterinnen entscheide, dass ich diesen Aspekt, wo kommt die Person her, wie schaut die aus, wie heißt sie mit Nachnamen, wie dialekt- oder akzentfrei ist die Sprache Deutsch, ein bisschen einfach in einem Connect sehe, was kann die Person sonst so. Und das, wir sind alle ein bisschen rassistisch, so ist das halt einmal, aber man kann das reflektieren, man kann darüber nachdenken und sich eingestehen, dass Österreich, also jetzt in den Ballungsräumen sind zwischen 30% und 50% oder auch mehr Kinder mit anderen Erstsprachen. Diese Kinder können schon eine andere Sprache, wo wir uns bei Englisch eh schwer genug tun, das mal zu erlernen. Die haben eine Ressource mehr, die können was mehr, was wir nicht können, und auch diesen Aspekt zu sehen. Das Dritte bezüglich Bildung, ich glaube, mit Bildung gewinnt man keine Wahlen. Das ist etwas, was zwar eine Partei die letzten Jahre versucht hat, ein bisschen anders zu sehen, aber es ist halt kein Riesenthema. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft bei allen Interaktionen darauf schauen sollten, wie wichtig ist diese Bildung nicht für Sustainability, für Zukunft, für Spaltung der Gesellschaft. Und wenn man dann darüber hinaus noch persönlich was machen kann, als im Kindergarten, als Vorlese, Oma als Vorlesepate, nein, nicht du, aber jetzt als sind oft Menschen in der Pension, die dann wirklich sagen, ich gehe dort einmal die Woche vorlesen hin, meine Tante macht das zum Beispiel, das ist eine super wichtige Aufgabe, und man kann hier im Elternverein in der Schule, man kann hier wirklich sich einfach wirklich auch persönlich einbringen, und wenn man dann dort drinnen ist, genau drauf schauen, behandle ich die Adia und den Mustafa irgendwie anders als die Lisa und den Anton, bin ich hier eigentlich fair? Ist gar nicht so leicht. Und diesen Fokus zu legen, wen rufe ich auf? Ja, sind die ein bisschen stilleren Mädchen auch in meinem Fokus? Wie verteile ich meine Aufmerksamkeit? Das sind schon Themen, da kann jeder von uns was machen. Ist nicht so schwierig eigentlich. Ja. Und die 2 Jahre Fellowship ist halt auch dann etwas, wo man persönlich sehr viel mitnimmt. Bei den anderen Dingen kann man halt auch ein bisschen was zurückgeben.
Severin, danke. Danke für das Gespräch, danke für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein super spannendes und auch wichtiges Thema. Vielen Dank an alle für das Zuhören. Vielen Dank an alle für das Zusehen auch. Wie immer findet ihr diese Folge auf allen gängigen Streaming-Podcast-Plattformen und natürlich auch auf unserer Webseite www.next-incubator.com. Das war's für heute. Ich wünsche einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dann.